Michael, wenn man am Sonntag, Montag die ganzen News gelesen hat in Online-Portalen, in den Zeitungen, da fiel ja neben dem Namen von Lukas Mertens auch immer dein Name. Du bist nicht mehr alleine im Club der deutschen männlichen Olympiasieger, was Schwimmen angeht. Wie hast du das Rennen von Lukas Mertens verfolgt?
Also zunächst mal gibt es natürlich außer Lukas Mertens und mir auch noch andere Olympiasieger im Schwimmen. Und das Besondere war halt, dass es die 36 Jahre jetzt keinen mehr nach mir gab. Und ich habe das Rennen natürlich gesehen. Das war ein souverän, wohlverdient. Also insofern Chapeau für diesen Olympiasieg. Da hat er wirklich zur richtigen Zeit die richtige Taktik. Insofern alles bestens.
Jetzt musst du ihm keine Ratschläge geben, aber wie war es denn bei dir, als du Olympiasieger warst? Was glaubst du denn im Nachgang, wie sehr hat sich dadurch dein Leben verändert?
Also logischerweise ist bei mir nicht nur ein Olympiasieg, sondern mehrere und noch
Genau.
andere Geschichten auch in meinem Leben passiert sportlich. Insofern bestimmt hat das Leben. Jetzt ist ein Unterschied auch die 80er Jahre, also sprich vor 40 Jahren, was heute so ist. Also heute ist sicherlich der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit ein ganz anderer, als das zu meiner Zeit war. Ohne Internet, das können sich nur die Älteren, also plus 50, ja noch vorstellen, wie das so war in den 80er Jahren. Es gab drei Fernsehsender. Es gab ein paar Medien, die wirklich meinungsmachend sind. Und insofern war das natürlich dann eine ganz andere Möglichkeit zu wirken. Allerdings auch hatten wir beispielsweise damals ja als Sportler überhaupt keine Möglichkeit, selber auch zu kommunizieren. Das hat sich ja heute völlig verändert.
Wir fangen aber noch früher an. Du hättest ja eigentlich qua deiner Leistung bei den deutschen Meisterschaften auch 1980 sogar bei den Olympischen Spielen teilnehmen können, mit schlanken 16 Jahren. Da gab es ja den Boykott. Hast du noch Erinnerungen daran, wie das damals auch für dich lief? Hat dich das interessiert, auch die Politik damals?
Also klar, weil wenn man davon betroffener war, dass man nicht nach Moskau fahren konnte, obwohl das bei mir relativ überraschend war, weil ich habe da zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr eine richtige Leistungsexplosion hingelegt, was jetzt einfach an meiner Körpergröße auch damals lag. Und das war natürlich total traurig, weil man weiß ja nie, was passiert im Sport. Also ob man dann noch 4 Jahre später immer noch dabei ist. Es gibt so viele Themen mit Gesundheit. Insofern war mir das schon schade. Hatten dann ja auch die Möglichkeit, in Kanada, in einem Länderkampf mit den Kanadiern, die ja auch nicht gefahren sind, dann parallel zu Olympischen Spielen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich bin dann auch schneller geschwommen als der Olympiasieger am gleichen Tag, halt nur ein paar tausend Kilometer entfernt im falschen Becken. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, das kann man nicht vergleichen, weil olympisches Finale zu schwimmen ist was anderes als irgendein Länderkampf jetzt gegen drei andere zu schwimmen.
Aber wie hast du es mitbekommen? Da warst du ja 16. Na klar, ist man vielleicht auch schon politisch bewusst, was da so passiert. Wie hast du das da so erlebt? Diese ganze
Das waren ja die
Geschichte
Zeiten des
drumherum.
Kalten Krieges und das waren nun mal die zwei Blöcke mit USA und der Sowjetunion, die damals noch existierte an der Spitze. Und nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, das war ja der Auslöser, konnte sich die Bundesrepublik Deutschland damals ja nicht dem Boykott der USA, ich sag mal, widersetzen. Ja, die Engländer beispielsweise sind ja gefahren, Großbritannien. Und das ist auch eine andere Geschichte. Ja, letztlich waren die USA damals ja die Schutzmacht von der Bundesrepublik Deutschland und deswegen gab es dazu machtpolitisch keine Alternative und darunter haben dann halt die Sportler gelitten.
4 Jahre später warst du in Los Angeles dabei. Warst du eigentlich bei der Eröffnungsfeier? Ich habe immer diesen Rocket Man noch im Kopf und habe immer gedacht, oh.
Genau, ich habe das im Fernsehen gesehen, wie alle anderen auch, weil die Schwimmer ja traditionell am ersten Tag gleich dabei sind und ich war auch dabei, deswegen haben wir uns das schön im Fernsehen angeschaut. Und dadurch, dass das Olympiastadion mit dem Olympischen Dorf und dem Schwimmstadion in einem Komplex war, in USC, also University of Southern California, haben wir dann das Stadion gehört. Also wir konnten den Fernseher quasi ausstellen und dann das Live-Ton hören und das Bild dann aus dem Fernseher.
Was sind so 40 Jahre danach deine Erinnerung, dein Moment dieser Olympischen Spiele, jetzt auch weg vom Sportlichen, auch das, was man da so erlebt hat? Social Media hast du eben auch schon wunderbar gesagt, gab es ja damals gar nicht. Was sind so deine ersten Bilder, die du im Kopf hast?
Also, was die Amerikaner damals super gemacht haben, Los Angeles ist Hollywood in der Nähe und die haben das wirklich verknüpft, weil man muss wissen, dass George Lucas und Steven Spielberg, die haben in USC studiert, die haben ja wirklich eine gute Filmhochschule dort at USC und deswegen haben die ganzen Filme, Star Wars, George Lucas, Steven Spielberg, all diese Characters und Schauspieler waren dann im Olympischen Dorf und haben dann sogenannte Special Appearances gemacht. Also Ghostbusters beispielsweise mit dieser riesen Karre, ja, und dann kam dann Dan Aykroyd und die ganzen Jungs da anmarschiert. Also da haben die es richtig krachen lassen, die Amerikaner, was das Thema anbetrifft. Und das war wirklich auch die ersten Olympischen Spiele, die ja privat finanziert worden sind. Das darf man auch nicht vergessen. Was dann auch dazu geführt hat, dass beispielsweise das Schwimmstadion war komplett temporär gebaut. Also das Becken war das Trainingsbecken von USC neben Parkhaus. Und dann haben die Amerikaner wirklich das komplett das Stadion zusätzlich gebaut, inklusive dem Aus- und Einschwimmbecken. Das war alles temporär.
Wie war das Olympische Dorf? Wen hast du da auch so gesehen und getroffen?
Das Olympische Dorf war ja die Universität. Wir haben beide Universitäten, USC und UCLA, eben die Studentenwohnheime zum Olympischen Dorf gemacht, weil sie eben privatwirtschaftlich finanziert haben und deswegen geguckt haben, wo können wir die Sportler unterbringen. Und deswegen waren wir dann in den verschiedenen Studentenwohnheimen, hatten Studentenwohnheim ohne Klimaanlage, Los Angeles im Sommer 30, 35 Grad im Schatten, führte dazu, dass wir dann unsere Betten gepackt haben, unsere Matratzen in den Keller gezogen sind, wo es schön kühl war. Also das war auch jetzt in Paris ist das Olympische Dorf kein Fünf-Sterne-Hotel. Ja, das ist eher so, dass man das mehr mit einem rustikalen Gruppenurlaub vergleichen kann. Ja.
Aber Stichwort Weltstars, andere Sportarten. Gab es da jemanden, den du unbedingt treffen wolltest damals und auch getroffen hast?
Nein. Das war zum Beispiel Carl Lewis. Ja, war ja damals der große Star der Leichtathleten. Nur, das muss man sich so vorstellen, dass heute auch wiederum ein bisschen anders. Wir hatten ja damals die Möglichkeit, die ganzen Spiele dann auch da zu bleiben. Und in Los Angeles war beispielsweise die Herausforderung, dass die Sportstätten auch extrem weit auseinander lagen. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dann ziemlich Party gemacht. Wir sind auch nach Las Vegas geflogen, mal für eine Nacht. Also wir haben es dann richtig krachen lassen und waren dann auch bei der Leichtathletik beispielsweise. Aber wir haben dann wirklich mit anderen Sportlern eigentlich relativ wenig gemacht, ja.
Doppelgold in Los Angeles, 200 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling. Hast du jetzt noch im Kopf, was damals dein erster Gedanke war, als du angeschlagen hast mit der Bestzeit?
Ehrlich gesagt nicht. Das ist ja, man ist ja so im Tunnel und da denkt man ja nicht groß drüber nach. Man kann das ganz schön auf YouTube verfolgen, sich die Videos anschauen, wie ich dann reagiert habe. Also insofern, logischerweise freut man sich, aber was man daran denkt in dem Sinne, das ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr.
Wird man dann hungriger, weil du in 4 Jahre später ja konstant gezeigt hast, immer noch Weltklasseniveau, wieder eine Goldmedaille, nochmal olympisches Gold. Manche kann ja vielleicht ein Loch haben und sagen, ich bin Olympiasieger, ich muss nichts mehr leisten. Du hast ja das Gegenteil bewiesen, hast gesagt, 4 Jahre später hole ich mir nochmal die Goldmedaille.
Also zunächst mal habe ich ja 1985 dann auch wieder ganz neue Akzente gesetzt. Also ich war eigentlich immer jemand, der von Jahr zu Jahr versucht hat, immer wieder was Neues zu machen. Und nach 84 habe ich dann mit meinem Trainer beschlossen, lass uns mal in Richtung längere Strecken gehen, also mal ein bisschen auf die 400 Meter trainieren, 400 Meter Freistil auch mal probieren, ja, so was da passiert, um vielleicht auch die Fähigkeiten über die 200 Meter Delfin dadurch zu stärken. Bin dann 1985 ja Weltrekord über 400 Meter Freistil auch geschwommen, als quasi Nebenprodukt dieser ganzen Bemühungen, mal was anderes zu machen. Hatte dann schon 1985 und 86, und das ist eigentlich der Höhepunkt meiner Karriere, aus meiner persönlichen Sicht ja in 4 verschiedenen Disziplinen den Weltrekord gehalten, sehr unterschiedlichen Disziplinen, 100, 200 Meter Schmetterling, 200 und 400 Meter Freistil. Und das war für mich dann der Höhepunkt wirklich der Karriere, weil damals gab es 12 olympische Disziplinen im Schwimmen und in 4 hatte ich einen Weltrekord, ein Jahr lang zumindest. Also das war dann schon das absolute Highlight für mich in der Karriere. Und dann habe ich 1986 beispielsweise meine Weltmeistertitel von 82 wiederholt. Das war für mich eigentlich auch so ein absolutes Highlight. Und dann 1988 habe ich ja in der dritten Strecke, ich habe ja 3 Olympiasiege in 3 auch sehr unterschiedlichen Strecken geschwommen.
Das klingt so, dass für dich der Olympiasieg gar nicht so hoch hängt bei dir, weil du gerade eben dieses Außergewöhnliche gesagt hast mit den 4 Weltrekorden in 4 verschiedenen Disziplinen.
Ja, also das Optimum für einen Schwimmer ist natürlich Olympiasieg mit Weltrekord. Und das ist mir zweimal gelungen. Ich bin 3-mal Olympiasieger geworden, 2-mal mit Weltrekord, 1-mal mit olympischem Rekord. Also das ist sicherlich das absolute Highlight. Nur man sollte nicht seine Karriere nur auf diese wenigen Meter und Minuten reduzieren, sondern auch auf die Dinge, die davor waren, die danach kamen. Also beispielsweise die 4x200 Meter Freistil dann gesamtdeutsch 1991. So als krönender Abschluss meiner Karriere, das gehört genauso dazu.
Wie sehr hat dir denn 88 geholfen, dass du 84 schon erlebt hast?
Das sind immer ganz andere Spiele. Also ich war ja dann auch in anderen Funktionen bei Olympischen Spielen dabei und jede Olympische Spiele haben einen eigenen Charakter und beispielsweise 1988 in Seoul, das war aufstrebend Südkorea damals. Das war nicht so wie heute. Also Südkorea war damals wirklich noch so zur aufstrebenden Industrienation. Deswegen waren Olympischen Spiele wichtig. Heute das Olympische Dorf erkennt man gar nicht mehr. Damals war es wirklich vor den Toren der Stadt. Jetzt ist es mittendrin in der Stadt. Und das war also, ich sag mal, ein bisschen spaßbefreit. Also letztlich Seoul 88 war jetzt nicht so wie 84, komplettes Kontrastprogramm. Man konnte eigentlich nichts machen, außer zur innerkoreanischen Grenze fahren. Und also ansonsten war da nicht so viel los. Deswegen haben wir da beispielsweise wesentlich intensiver mit anderen Sportlern Kontakt gehabt, mit den Fußballern, die ja 88 dabei waren und Bronze gewonnen haben, alle Spiele verfolgt, damals mit Jürgen Klinsmann beispielsweise, der war auch dabei und hatten da auch gemeinsam super Zeit. Also als Sportler, als Team, ja, weil eben die Ablenkung draußen 1988 nicht vorhanden war. Und 1992 war ich dann nicht mal als Aktiver dabei. Das war ja ein Jahr nach meinem Karrierenende, sondern dann als Journalist. Auch eine andere Perspektive, aber als Journalist ist man auch relativ nah dran, insbesondere wenn man sich halt mit seinen ehemaligen Mannschaftskameraden dann beschäftigt. Und das war natürlich absolutes Highlight von der Atmosphäre her in Barcelona, weil das war ja mitten in der Stadt. Das kann man heute noch sehr schön sehen in Montjuïc. Man kann von der Rambla hochfahren mit der Bahn auf den Montjuïc und dann dieses berühmte Turmspringbilder mit den Turmspringern, die halt vor der Sagrada Familia springen. Also Barcelona war beispielsweise auch fantastisch. Ja, 2000 Sydney war ein Highlight. 2012 London beispielsweise war ich auch wieder als normaler Tourist. War auch wiederum ganz anders. Ja. Also insofern, jede Olympischen Spiele haben einen anderen Charakter, haben andere Faszinationen und deswegen kann man sich immer wieder neu darauf anlassen.
Du hattest wahrscheinlich auch kein Einzelzimmer in LA und in Seoul, oder? Wer war mit dir im Doppelzimmer oder wie wart ihr da aufgeteilt?
Ja, das sind immer Doppelzimmer in der Regel. Und das war immer Thomas Fahner war mein Roommate, wie man so schön sagt, in beiden Fällen. Und dann hat man in Los Angeles, wie gesagt, waren wir in Studentenwohnheim. Das heißt, das war wirklich ein Studentenwohnheim mit dementsprechenden Zweierzimmern, 15 Quadratmeter groß, inklusive dem Bad. Größer sind die da nicht, die Studentenwohnheime. Und in Seoul waren es eben auch Wohnungen. Also in Paris ist es jetzt ja auch so, dass das hinterher Wohnungen werden. Unterschiedlichster Art. Und in Seoul war das genauso. Und da waren wir mit vier, das war also ein Vierer Wohnung, Vierer Zimmer Wohnung, Vierzimmer Apartment, plus eben so ein Wohn-Kochbereich. Und da war es dann richtig heftig mit Partys, ja. Nach dem Schwimmen.
Ah, willst du dann noch was zu erzählen oder Mantel des Schweigens über diese Partys?
Nee, das war schon legendär. Also wir mussten, haben natürlich Rücksicht genommen dann auf die anderen Sportlerinnen und Sportler, logisch. Also, dass das nicht so nach außen drang. Da gab es aber sehr interessante, lustige Geschichten, weil die Versorgung in Seoul damals im Olympischen Dorf war wirklich sehr bescheiden, auch vom Essen her. Und dann hat die damalige Mannschaftsleitung, also nicht von Schwimmern, sondern Gesamtleitung, hat gesagt, okay, wir müssen was tun, weil beispielsweise die Gewichtheber, Manfred Nährlinger, werde ich nie vergessen, sagte, ich muss meine 155 Kilo haben als Schwergewichtler, ansonsten schaffe ich die, ich muss Gewicht machen, also nicht nach unten, sondern nach oben. Das kriege ich hier aber nicht hin. Und dann gab es eine Luftbrücke, wirklich eine wahre Geschichte, dass dann mit Faxen, ja, das war die Ära der Faxe und der Telexe, wurde dann eingesammelt bei den Leuten, die vor Ort waren, weil die Schwimmer waren auch eine Woche vor den Olympischen Spielen vor Ort. Und dann hat man schon festgestellt nach 2 Tagen, also das war ist wirklich so katastrophal von der Ernährung, wir müssen was tun. Und dann gab es dann eben ein Rundschreiben nach dem Motto, hier Leute, sagt, was ihr braucht an Essen. Und dann wurde das nach Deutschland geschickt und dann gab es eine Luftbrücke und es war wirklich sensationell. Innerhalb von 48 Stunden kamen dann also Kühlcontainer, die unten in das Flugzeug passen, wo normalerweise Koffer drin sind. Sowas gibt es auch in der Kühlvariante. Und dann kamen dann 2 Tage später, stand dann plötzlich im Olympischen Dorf vor unserer Unterkunft diese 2 Kühlcontainer. Und netterweise wurden nicht nur die Päckchen gepackt, die wir bestellt hatten, so mit Schokocreme und anderen Dingen, sondern es war dann im hinteren Abteil. Das wurde dann wohl im Zoll nicht gesehen und auch nicht beim Einchecken ins Olympische Dorf. Hatten sich dann noch das NOK in Frankfurt noch überlegt, also wer Deutsche brauchen vielleicht auch mal deutschen Gerstensaft zur Entspannung und haben dann die Kühlcontainer hinter noch hochgepackt mit Gerstensaft. Und dann hieß es, okay, Leute, alle, die über 18 sind, kriegen jetzt hier zwei Paletten, so viel war es nämlich, pro Person. Aber bitte erst nach den Wettkämpfen, ja, und bitte nicht exzessiv trinken. Es hat sich dann im olympischen Sportdorf rumgesprochen und wir konnten uns vor Wünschen, an unseren Partys teilzunehmen, nicht retten, ja. Das ist wahre Geschichte, ja. Also da erlebt man schon interessante Sachen. Oder auch Steffi Graf war ja auch 88 dabei, war auch im Olympischen Dorf und hat das auch genossen. Die hat ja bis heute etwas Einmaliges vollbracht. Das hat seitdem niemand mehr geschafft, nämlich den Golden Slam. Sie hat damals in 1988 alle vier Grand Slam-Turniere gewonnen und die olympische Goldmedaille. Also das heißt Golden Slam. Hat bis heute kein Tennisspieler oder Tennisspielerin mehr geschafft. Und hat bei uns gewohnt. Aber das Tennisstadion war relativ weit entfernt. Haben die Wasserballer ihr Fahrrad besorgt. Das hat dann aber irgendwie Beine bekommen, weil viele sagten, auch Fahrräder hier zu haben, ist nicht schlecht. Und dann irgendwann haben die Wasserballer dafür gesorgt, dass Steffi immer ein Fahrrad hatte und dass das keine Beine bekommen hat. Und die hat es beispielsweise super genossen, unter den anderen Sportlern zu sein, in Ruhe gelassen zu werden. Damals gab es ja nach wie vor keine Social Media und auch keine Handykameras. Das heißt, die saß dann ganz normal vor unserem Apartmenthaus auf diesen Bänken, die da aufgebaut worden waren, und hat sich entspannt. Ja, also es war wirklich eine ganz coole Geschichte. Ja.
Dann noch mal ein Satz zu Thomas Fahner, deinem Zimmerkollegen, nämlich es gibt ja eben die Golding-Geschichten, wie bei dir mit Goldmedaille, und Thomas Fahner war ja der Unglücksrabe, der ja so ein bisschen aus dem Vorlauf rausgepaddelt ist und dann im B-Lauf, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt, schneller war als die Medaillengewinner. Da muss
ja, Olympiasieger, das ist erste erlebt. Der einzige olympische Rekord in der Geschichte des Schwimmens, der geschwommen worden ist, ohne Olympiasieger zu werden. Also insofern, das ist eine Geschichte, wo man den Thomas nicht mehr dran erinnern sollte. Ich habe da mit ihm ja nochmal sehr, sehr guten Kontakt. Und das sind halt so die legendären Geschichten, ja. Also vor allen Dingen, was dann auch da war, er hat einen Freund, er hat ja einen französischen Wurzeln, der Thomas, weil seine Familie durch seinen Vater eben in Frankreich war. Und er ist in Frankreich aufgewachsen. Und der Frank Jaconot, das war sein bester Kumpel aus Frankreich, der hat ihn dann um wenige Hundertstel als Neunten im Vorlauf rausgeschmissen. Und ja, so war das dann, ja. Und wir wussten alle damals, der Thomas hat die Zeit des Olympiasiegers locker drauf. Und er hat dann so einen Hass gehabt, so einen Wut im Bauch, ja. Ist dann, keine Ahnung, über eine Sekunde schneller gewesen als der Olympiasieger, ja.
Wahnsinnsgeschichte.
Die B-Finale gibt es aber nicht mehr. Da gibt es jetzt im Schwimmen, wird das Programm geändert. Ist auch Schwachsinn gewesen. Auch damals haben gesagt, was soll das mit B-Finale, ja. Heutzutage gibt es aber für die Strecken bis 200 Meter eben die Halbfinals.
Stimmt. Wie sehr verfolgst du aktuell den Schwimmsport? A, international, B, auch national.
Also eher so nebensächlich. Bei Olympia natürlich intensiver, logischerweise. Und wir tauschen uns auch die ehemaligen miteinander aus. Mit den aktuellen hat man ja keinen Kontakt. Ja, das könnten ja schon fast Enkelkinder sein. Die aktuellen Schwimmer sind ja fast alle jünger als meine eigenen Kinder. Und insofern verfolgt man das logischerweise. Das geht ja heutzutage auch wiederum gut. Über die Streams und Apps kann man da überall sich das ja reinziehen, egal wo man sich gerade befindet. Und insofern macht man das ja, weil einfach Olympische Spiele, und das ist wichtig, nicht nur beim Schwimmen, sondern bei vielen anderen olympischen Sportarten ist nun mal das unerreichter Highlight, Höhepunkt für jeden Sportler und auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, also insofern, und das gilt auch für mich jetzt, ja. Ich bin nicht in Paris, ja, weil keine Gelegenheit hat sich ergeben. Und wir wissen ja auch, wie das vor Ort läuft, wir Sportler. Und wenn es jetzt beispielsweise jetzt keine Gelegenheit ergibt, mit einer kleinen Gruppe oder so, einfach nur so nach Paris zu fahren, das ist jetzt einfach nicht notwendig, ja, weil man hat ja halt seine Erfahrung gesammelt. Man wäre sowieso nur nebenbei irgendein Zuschauer und man sieht im Fernsehen fast genauso viel wie live vor Ort, ja.
Hast du denn das Gefühl, dass es mit dem deutschen Schwimmsport wieder ein bisschen aufwärts geht? Nicht nur wegen eines Olympiasieges von Lukas Mertens?
Also das ist genau das Thema, was ich ja auch schon erwähnt habe in Pressestatements, als ich jetzt direkt gefragt worden bin nach seinem Olympiasieg. dass es eben gerade an dem Tag und dann übrigens auch am Tag danach deutlich geworden ist, dass es schon an vielen Ecken endlich wieder auch vorwärts geht mit dem deutschen Schwimmsport und dass sich eben Anstrengung und am Ball bleiben eben lohnt. Also, und dass eben diese Erfolge auch nicht vom Himmel fallen. Also insofern, da gab es deutsche Rekorde. Das Becken in Paris ist offensichtlich nicht so leicht zu schwimmen, weil es relativ flach ist. Und das sieht man übrigens auch sehr schön. Ich habe da jetzt mal darauf geachtet, dass sich das Wasser ein bisschen kräuselt. Wir hatten auch Schwimmbäder, wo man dann so, das ist mikromäßig, also wirklich kleine Strömungen. Ja, wenn man so taucht, ins Wasser eintaucht und dann hat man ja wenig Platz. Das sieht man ja ganz schön im Fernsehen auch bei den heutigen Starts und Wänden. Ist man ja relativ lange unter Wasser und deswegen muss man auch relativ tief sein. Und ist natürlich so, dass dann die Bewegung, die man hat, ja, und die Stöße in das Wasser, wenn das Becken so flach ist und dann sind noch die ganzen Kameras da drin, da sind ja Unmengen an Kameras mittlerweile im Wasser, dann gibt das natürlich kleine Verwirbelungen und das Wasser wird nicht richtig ruhig. Ja, das ist dann eher ständig in Bewegung. Und das sieht man ganz schön an der Oberfläche. So richtig ruhig wird die eigentlich nicht. Ja, also die ist immer ein bisschen ganz dezent in Bewegung. Und auf diesem Niveau, wo wir uns bewegen, spielt das natürlich dann schon eine Rolle, dass man dann plötzlich, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, paar Zehntel auf 100 Metern eben langsamer ist, ja.
Du hast eben gesagt, 1991 hast du deine Karriere beendet. Wie oft hat bis heute denn der Deutsche Schwimmverband bei dir angerufen und hat gesagt, Michael, hast du nicht Bock, uns zu unterstützen?
Was heißt unterstützen? Also generell ist es in Deutschland so, nicht nur im Schwimmen, dass die Pflege des Netzwerkes des Olympischen und der ehemaligen eigentlich nicht stattfindet. Das ist in Australien ganz anders, in den USA ganz anders. Also beispielsweise jetzt für Paris habe ich von Australien wieder eine Einladung bekommen. Hey, wir sind da und da ist unser Haus und können wir uns gerne treffen. Ja, komm vorbei, wenn du auch in Paris bist. Und das ist für die Australier, wo ja Schwimmen Nationalsport ist, ganz selbstverständlich, ja, dass die ehemaligen und auch die ehemaligen Gegner, mit denen man in guten Kontakt ist, sich dementsprechend eben zusammensetzt, ja, alle 4 Jahre, wenn man eben vor Ort ist. Und in Deutschland findet so etwas wirklich fast gar nicht statt, schon gar nicht systematisch, weil das natürlich auch beispielsweise für das Thema Olympiabewerbung extrem wichtig wäre, dass man sein Netzwerk eben pflegt, weil es gibt so viel Fürsprecher für Olympia von den ehemaligen. Ja, wenn die nicht, wer sonst? Und das ist wie so ein kleiner Tropfen hüllt den Stein. Steter Tropfen hüllt den Stein. Und ich hatte beispielsweise jetzt Besuche in Grundschulen vor Olympia. Die haben mich eingeladen, hatten eine olympische Projektwoche selbst organisiert. Und das ist super zu sehen, wie die dritten, vierten Klassen dort sich mit Olympia beschäftigen, eine Woche Bilder malen, wirklich super Fragen an mich gestellt haben. Und die stellen dann fest, hey, Olympia hat ja auch coole Sportarten. Die kann ich gleich in der Schulpause machen, ja. 3x3 Basketball, Skateboarden, BMX fahren. Das sind ja alles Sportarten, die jetzt bei Olympia sind und die halt für die normalen Kids halt sehr nahe liegen. Also insofern, was ich damit sagen will, da gibt es so viele Möglichkeiten, eben eine Grassroot-Bewegung zu machen. Also wirklich so von der, die olympische Ideen zu verankern, ganz praktisch betrachtet, ja.
Aber warum passiert da so wenig? Hast du da?
Ja, musst du mich nicht fragen, warum da so wenig passiert, weil das wäre die einfachste Übung. Das kostet ja fast kein Geld, ist extrem mit positiven Emotionen verbunden. Ja, die Lehrerinnen und Lehrer sind auch sehr dankbar, wenn sie so ein Thema haben, um auch die Kinder mal mit anderen Themen zu beschäftigen. Ja, und mit faszinierenden Themen, die sehr analog sind, wo man feststellt, okay, das Leben findet nicht nur am Handy statt. Und ich muss nicht unbedingt immer Likes haben und die tollsten, coolsten Fotos machen und sonst was, sondern ich kann auch ganz anders, ganz analog Spaß haben, ja.
Hattest du denn jemals auch mal überlegt, vielleicht in den Trainerjob zu gehen und in den Schwimmnachwuchs da zu helfen?
Nein, das ist für mich kein Thema.
War nicht, ist nicht, wird nie sein. Klarer Punkt. Zum Schluss, wenn man jetzt dann so sitzt auf dem Sofa und Paris guckt und Olympische Spiele guckt, bist du ein sentimentaler Typ, der dann sehr gerne auch an das denkt, worüber wir eben gesprochen haben, 84, 88, oder bist du einer, der im Hier und Jetzt ist?
Also das hat nichts mit Sentimentalität zu tun, dass man einfach gerne an diese Zeiten zurückdenkt. Die sind abgeschlossen gewesen bei mir jetzt vor mittlerweile 4 Jahrzehnten fast, beziehungsweise 1991, also vor gut 3 Jahrzehnten. Also insofern, das ist wie in jeder Lebensphase. Das können sich alle vorstellen, wie so das Studium oder Berufsausbildung. Das sind auch ein paar Jahre, mit denen man sich intensiv beschäftigt hat, auch gute Bekanntschaften gemacht hat, die vielleicht das Leben lang halten. Und genauso muss man sich das Olympia vorstellen und bei seiner Sportkarriere. Das ist eine schöne Phase im Leben. Es gibt wenige Sportarten, wo man eben ja tendenziell sein ganzes Leben diese betreiben kann. Also so Reiten und Schießen, ja, fällt mir da spontan ein. Nur die klassischen Sportarten wie Schwimmen und Leichtathletik, ja, wo es um die eigene körperliche Fitness ja insbesondere geht, die sind halt zeitlich begrenzt, ja.
Zum Schluss die letzte Frage: Wo sind denn deine Goldmedaillen jetzt? Hast du da einen besonderen
Die sind
Platz?
ja gut versorgt.
Die sind gut
Aber die hängen nicht
versorgt.
an der Wand.
In diesem Sinne, dann pflege deine Medaillen und alle deine anderen Trophäen, die du hast. Danke für deine Zeit, war sehr spannend.
Bitte.
Alles Gute für die Zukunft.
Ja, ebenso, ne? Bis bald. Man sieht sich immer zweimal.
Auf jeden Fall, ich hoffe drauf. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.